ARD Sounds. Das Wissen.
Ein Abenteuerspielplatz in Berlin. Statt Gefahren zu eliminieren, lernen Kinder hier Risiken einzuschätzen.
Zeig doch mal, was auf einem klassischen Spielplatz verboten wäre, was hier erlaubt ist.
Ja, also da stehen wir hier vor dem klassischen Beispiel einer selbstgebauten Hütte, die mit Nägeln und Werkzeug, mit Brechstange, also wir haben hier durchaus massive Werkzeuge. Die Hütte wurde sehr frei gebaut, aber auch immer wieder auf Stabilität. Ich kann ja mal dran wackeln. Du wirst sehen, bewegt sich kein Stück.
Stabil.
Mehr braucht es nicht für das elternfreie Abenteuer. Die Kleinkinder am schönen Weichselspielplatz in Berlin-Neukölln hingegen haben andere Bedürfnisse, wie ich weiß. In den vergangenen 2 Jahren habe auch ich hier eine Menge Zeit mit meinem Sohn verbracht. Was den Kindern gefällt?
Weil es da so viele Rutschen gibt. Und ich finde, dass man viel Spaß bei den Schaukeln hat.
Und was noch?
Auch noch die Klettergerüste, daran toll.
Abenteuerspielplatz. Was Kinder brauchen und Erwachsene verhindern. Von Christian Batzlen.
Zwischen Abenteuer und Absicherung geht es bei Spielplätzen auch um die große Frage, wie viel Freiheit traut eine Gesellschaft Kindern wirklich zu? Denn bei Spielplätzen kommen verschiedene Interessen zusammen. Stadtplaner denken an Normen, Pädagoginnen an die kindliche Entwicklung, Eltern an mögliche Gefahren und die Kommunen müssen dabei oft sparen. Auch wenn Spielplätze zwar für Kinder gemacht sind, auch ich und andere Eltern als Begleitpersonen verbringen hier viel Zeit.
Ja, was für mich einen guten Spielplatz ausmacht, ist vor allem, wenn er mal überdacht wäre. Die andere Sache, wenn sie endlich mal beleuchtet wären. Dann könnte man dann nämlich schön im Winter auch um 4 Uhr nach der Kita noch auf den Spielplatz gehen.
Ein gutes Kaffee nebendran und einen Wickelplatz. Gibt's nie. Ganz wichtig auch immer die Babyschaukel, die fehlt. Es gibt immer nur Schaukeln für Große.
Ich möchte in dieser Folge von Das Wissen herausfinden, was macht eigentlich einen guten Spielplatz aus und wieso gibt es nicht mehr davon?
Herr Schwarz, ich grüße Sie.
Einen wunderschönen guten Tag, Herr Batzlen. Ich hoffe, Sie haben viel Spielfreude mitgebracht.
Ja, und Sie?
Ja, unbedingt.
Der Pädagogikprofessor Rolf Schwarz ist vermutlich Deutschlands führender Spielplatzexperte. Ich treffe ihn in Heidelberg auf einer 13.000 Quadratmeter großen Spielanlage. Die 19 sogenannten Aller-Hopp-Spielplätze sind millionenschwere Riesengeschenke des SAP-Gründers Dietmar Hopp. Genauer gesagt, kostenlose Bewegungs- und Begegnungsparks in der Metropolregion Rhein-Neckar. Das freut die klammen Kassen der Kommunen, denn in den vergangenen 15 Jahren ist die Zahl der Spielplätze von 160.000 um rund ein Drittel gesunken. In der Kurstadt Baden-Baden etwa waren es allein im letzten Jahr 6 von 52 Spielplätzen, aber dazu später mehr. Und eines verändert sich vermutlich dabei nie. Alle haben eine Schaukel.
Das kann man neurologisch sehr gut begründen. Der Mensch und sein Innenohrorgan, da reden wir vom sogenannten Illing, hat die Neigung, bei erhöhter Geschwindigkeit ein leichtes Rauschgefühl zu erleben. Das ist dieses Achterbahnprinzip und dieses, ich sage immer gerne, Geschwindeligkeit. Diese Geschwindeligkeit lieben Kinder.
Schaukel, Rutsche, Wippe und Sandkasten für die Kleinen. Diese Mindestausstattung geht immer, wird aber auch schnell langweilig. Moderne, evidenzbasierte Pädagogik soll Spielplatzgestaltungen auf ein höheres Level heben.
Wir haben vor rund 8-9 Jahren eine Studie gemacht, eine Langzeitstudie mit versteckter Kamera, wo wir die sogenannten Monowippen untersucht haben. Eine Monowippe ist ein Spielgerät, das aussieht wie der Stoßdämpfer von einem Auto und obendrauf ist eine Sitzfläche. Was ist die Idee?
Auch ein Klassiker.
Ja, genau. Wippen. Super. Wir haben herausgefunden, dass diese Wippbewegung wenige Sekunden bis ganz wenige Minuten dauert und dann hören die Kinder auf. Da ist einfach nicht mehr zu holen. Und dann haben wir das Ganze so gemacht, dass wir 3 Federwippen, also exakt das gleiche Spielgerät, aber nun in dreifacher Ausgestaltung nebeneinander gestellt haben. Das hat nämlich die Möglichkeit geboten, dass dadurch 3 Kinder miteinander wippen konnten. Ergebnis, keine Überraschung, das wurde auf einmal viel länger bespielt, weil sie nämlich miteinander interagieren konnten, sich austauschen konnten. Die kamen auf völlig neue Ideen. Das hat die Qualität von diesem neuen Spielgerät, was eigentlich ein altes war, komplett verändert.
Jahrzehntelang waren Spielplätze blinde Flecken. Das ändert sich durch Wissenschaftler wie Rolf Schwarz. Er prägt dabei das Aufwachsen von Millionen Kindern. Der Trend zeigt, ein moderner Spielplatz muss ganzheitlicher gedacht, der Ort ernst genommen und nicht als Beiwerk der Stadtplanung verstanden werden. Auf dem Allerhopp-Spielplatz in Heidelberg laufen wir jetzt den langen Versorgungsweg hoch, vorbei an der Seilbahn.
Eine wichtige Erkenntnis ist die Art der Positionierung der Geräte. Hier, das ist wirklich gut gemacht, wurden die Hochattraktiven auch an den Rand gesetzt. Heißt, die Kinder müssen, um diese Attraktivität erleben zu können, größere Strecken überwinden. Also wir wollen nicht alles auf einem Buffet hochkonzentriert anbieten, sondern wir wollen das entzerren mit Verbindungswegen, die im besten Falle mäandrierend, also geschlängelt, von Attraktivitätszone zu Attraktivitätszone sich schlängeln, und das führt zu längeren Lauf- bzw. Gehwegen.
Denn viele Heranwachsende brauchen im Jahr 2026 in Deutschland mehr Bewegung. 15,4% der Kinder und Jugendlichen sind übergewichtig. 6% haben Adipositas.
Das Zweite ist, dass wir ganz bestimmte Spielgeräte mit ganz bestimmten Naturelementen verknüpfen. Wir haben festgestellt, dass Tische sehr viel häufiger benutzt werden, wenn man darauf was machen kann. Das ist ein Tisch, also mache ich darauf was. Aber was? Stehen, sitzen, liegen, gucken? Nee, das ist die Antwort. Es muss ein kleiner Naturbereich sein, wo man sich Stöckchen, Erde, Blätter und andere Sachen holen kann, die dann rüber transportiert werden. Und dann wird aus diesem Tisch auf einmal eine Großküche. 6 Köche, viel Diskussion, soziale Kompetenz, dann wird gestritten. Jawohl, das brauchen wir, emotionale Kompetenz.
Gute Spielplätze stärken die emotional-soziale Kompetenz der Kinder, indem sie zum freien Spiel anregen. Die leidet unter anderem durch zu viel Bildschirmzeit. Auch die Zahl der psychischen Belastungen bei Kindern und Jugendlichen nimmt zu. Umso wichtiger ist es, Kreativität anzuregen.
Was hat sich auch geändert? Weniger Stahl, mehr Naturmaterialien, Holz natürlich, Rindenmulch, Steine werden sehr gerne gesehen. Klar ist aber auch, das hört sich jetzt relativ trocken an, die Freifläche. Also nicht alles zu ballern mit Spielgeräten, sondern wir brauchen die Freifläche, weil dort nämlich unter anderem Ballspiele, Fangspiele oder Spiele, von denen wir gar nicht wissen, auf welche Kinder kommen können, gespielt werden. Das heißt, Kreativitäts- und Freibereiche, die müssen auf jeden Fall auch vorgehalten werden.
Und der vierte Punkt ist, Spielplatzplanung ist immer auch Stadtplanung. Es braucht mehr dezentrale Spielplätze, also dort, wo die Familien wohnen. Im Schnitt müssen Kinder in Deutschland 25 Minuten bis zum nächsten Spielplatz laufen. Das hat eine Studie 2024 festgestellt. Mit starkem Stadt-Land-Gefälle. Den weitesten Weg haben Kinder im Landkreis Vorpommern-Greifswald mit 1 Stunde 19 Minuten. In Berlin ist der Weg zum nächsten Spielplatz mit 8 Minuten am kürzesten. Wer heute einen Spielplatz plant, bewegt sich im Spannungsfeld zwischen den Belangen Erwachsener und den Bedürfnissen von Kindern. DIN-Normen und Versicherungsfragen grenzen zwar das Risiko ein, sie verhindern jedoch auch, dass Kinder Risikokompetenz, Selbstvertrauen und Angstregulation erlernen können. Eine der weltweit bekanntesten Risikobefürworterinnen beim Spiel ist die norwegische Psychologieprofessorin Ellen Beate Hansen-Sandsæter. Auf YouTube habe ich einen Vortrag von ihr entdeckt, den sie im Sommer 2025 auf der Paddle-Konferenz der Uni Cambridge gehalten hat.
Als ich begann, mich damit zu beschäftigen, habe ich riskantes Spiel so definiert. Als Spiel, das aufregende und spannende Formen körperlicher Aktivität umfasst und das mit Ungewissheit sowie der Möglichkeit einer körperlichen Verletzung verbunden ist.
Seit über 15 Jahren forscht Sandsæter zu Risky Play, also risikoreichem Spiel im Freien. Sandsæter konnte in mehreren Studien zeigen, dass dabei die Vorteile für die mentale und körperliche Gesundheit der Kinder klar überwiegen. Im Vortrag zeigt sie zum Beispiel Fotos von Kindern mit scharfen Schnitzmessern in der Hand oder die auf Felsen geklettert sind. Der besondere Reiz läge darin, dass Kinder beim risikoreichen Spiel ihre Angst überwinden und eine schwierige Aufgabe bewältigen. So erfahren sie Selbstwirksamkeit und haben Erfolgserlebnisse.
Sie balancieren also an der Grenze zwischen Aufregung und Angst. Es ist ein ambivalentes Gefühl. In all meinen Datenerhebungen über die Jahre hinweg sehe ich, dass Kinder genau diese Erfahrung suchen, diesen zwiespältigen Nervenkitzel, ganz gleich, wie sicher wir unsere Geräte oder unsere Spielplätze machen.
Was ich noch aus dem Vortrag von Sunsetter mitnehme: Kinder suchen diese Herausforderung. Und zwar ganz egal, wie vermeintlich sicher wir Spielplätze gestalten. Und offenbar verletzen sie sich beim Risky Play noch nicht mal häufiger. Im Gegenteil, die Kinder haben durch diese Lernerfahrung ihre bisherigen Grenzen verschoben und ihren Möglichkeitsraum vergrößert.
Wenn sie ihre Grenze erweitern wollen, brauchen sie das Risiko, und ohne Grenzen erweitern können sie sich nicht entwickeln.
Auch Spielplatzexperte und Pädagoge Rolf Schwarz plädiert für ein gewisses Risiko. Von einem Dogma der Vollkasko-Gesellschaft sprechen Kritiker. Risikolose Spielplätze langweilen Kinder oft schnell, während sie Eltern und Kommunen absichern.
Also was würden Sie sagen, was geht verloren, wenn wir Spielplätze maximal absichern?
Die Entwicklungsfähigkeit von Menschen. Also man muss sich einfach mal den Blick darüber zu diesem kleinen Kind.
Schwarz zeigt vor uns. Ein paar Meter entfernt sind ein Vater und seine vielleicht dreijährige Tochter an einer Rudermaschine im Erwachsenenbereich der Gemeinschaftsanlage hier in Heidelberg.
Und da ist klar, so der Vater setzt das Kind jetzt drauf. Also wir beobachten das jetzt gerade live. Das hätte ich schon mal nicht gemacht. Der Vater hat jetzt dem Kind genommen, selber herauszubekommen, ob es auf dieses Gerät draufkommt. Er hat also einen Risikofaktor gerade minimiert. Warum? Die Antwort kennt nur er alleine. Indem wir sozusagen das Beste wollen fürs Kind, indem wir alles abnehmen, machen wir genau das Gegenteil. Oder wie Watzlawick so schön sagt, das Gegenteil von gut ist gut gemeint.
Davon kann auch Hannes erzählen. Er ist Sicherheitsbeauftragter auf dem abenteuerlichen Bauspielplatz Kolle 37 in Berlin-Prenzlauer Berg. Eine Art Gegenkonzept zur DIN-Norm und außer samstags stets eine elternfreie Zone.
Wir gehen mal in den Hüttenbaubereich. Das ist der Bereich, wo die Kinder im Prinzip ihre eigenen Häuser bauen.
Wow, hier liegen überall Holzlatten rum, ne?
Absolut, das ist hier eine richtige Baustelle. Die Kinder haben hier eine sehr große Auswahl an Material. Und da erkennt man relativ gut, dass die Kinder da sehr frei sind in ihrem Bauen und natürlich in die Höhe gehen gerne, sich alle möglichen Sachen vorstellen und da eine Vision haben, aber jetzt nicht die ganze Zeit Geländer bauen und irgendwie darauf achten, dass man da sicher laufen kann.
Bei einem Ort wie dem Kolle 37 steht nicht das fertige Produkt oder Spielzeug im Mittelpunkt, sondern der Prozess, das Selbermachen. 240 solcher Spielorte sind deutschlandweit im Bund der Jugendfarmen und Aktivspielplätze organisiert.
Wir haben hier auch einen Garten, wir haben hier so naturnahe Geschichten, wir haben hier Insekten. Früher gab es mal Tiere, die haben wir jetzt nicht mehr. Man kann mit Wasser was machen, man kann mit Lehm arbeiten, man kann in ganz vielen Bereichen basteln und bauen. Also man kann sich hier in ganz vielen Richtungen ausprobieren.
Solche selbstverwalteten Spielplätze vermitteln Kreativität und Selbstbestimmung statt vieler Vorgaben. Ein Paradigma der 68er-Generation fürs kindliche Spiel. Auch so kann ein Spielplatz sein.
Eine TÜV-Abnahme gibt es nicht. Das fällt alles unter diese Sonderregeln vom abenteuerlichen Bauspielplatz, wo wir durch diese naturnahe Pädagogik das immer so sagen können, ja, das ist halt hier von Kindern gebaut und dieses Risiko muss ersichtlich sein. Aber wenn es ersichtlich ist und wenn es erkennbar für die Kinder ist, ist es auch in Ordnung, weil genau darum geht es ja. Das ist ja das Abenteuer.
Ich muss durchgehend daran denken, dass meinen Brüdern und mir früher im Wald auch niemand die selbstgebauten Hütten TÜV-zertifiziert hat. Geschweige denn hat sie ein Erwachsener zu Gesicht bekommen. So waren die 90er auf dem Land. Wie eigenartig, dass wir Eltern heutzutage viele Dinge nicht mehr erlauben und gleichzeitig vom freien Spiel unserer eigenen Kindheit schwärmen.
Dann würde ich doch nochmal fragen, und wer hat dann am Ende die Verantwortung?
Die Verantwortung haben die Kinder. Die Verantwortung, einen Bereich herzustellen, dass die Gefahr erkennbar ist, die liegt bei mir. Ich muss sozusagen alle Gefahren und Risiken deutlich machen und so, dass das Kind versteht, okay, das ist ein Risiko und das muss ich natürlich dem Alter anpassen. Die Erfahrung, die zeigt, dass tatsächlich da Kinder das schon sehr gut können und auch gerade in Bereichen, wo erhöhte Achtsamkeit erforderlich ist, dann auch die Achtsamkeit dann haben und das so benutzen, dass halt nichts passiert.
Darauf muss man dann halt auch hoffen, denke ich mir, als Vater, während ich mich hier so umsehe.
Hier wirkt vieles unfertig, sage ich mal. Warum ist das so zentral, so wichtig?
Na, also für die Kinder ist es ja genau das Element, um wirklich Selbstwirksamkeit zu spüren, ist es ja Sachen selber zu erstellen und hier immer wieder im Bauen und Abreißen zu merken, wie sie selber Kraft ihrer Wassersuppe Sachen bewegen können und wie sie Sachen erstellen können. Das ist ja das, worum es geht.
Selbstwirksamkeit und offene Situationen, das benötigen Kinder für ihre Entwicklung. Unfertige Räume statt normierter Geräteparks. Nicht die Rutsche entscheidet, sondern unsere Haltung. Die Frage ist, für uns Eltern und die Gesellschaft, wie viel Freiheit trauen wir unseren Kindern also zu? Frage an den Spielplatzprofessor Rolf Schwarz.
Unterschätzt wird die Eigenständigkeit der Kinder, was die alles können. Unterschätzt wird, dass Kinder nicht nur vorgegebene, fertige, zweckfunktionalisierte Geräte brauchen, sondern, und das macht für mich einen wirklich sehr guten Spielplatz aus, eine Mischung brauchen zwischen Naturelementen und technischen Spielgeräten.
Rolf Schwarz zeigt bei unserem Rundgang auf die unterschiedlichen Bereiche des Alle-Hopp-Spielplatz hier in Heidelberg.
Also hier sehen wir eine klare Zweckfunktionalisierung. Dieses Gerät ist nicht zum Eierkochen da, sondern es ist zum Schwingen da. Fertig aus. Da drüben aber, diese Buschreihe, was machen sie damit? Da können sie sich verstecken, da können sie durchrennen, da können sie Zweige abbrechen und was draus bauen. Da können sie. Das ist offen.
Natur und Raum, die sind gerade in Ballungsgebieten nicht gerecht verteilt. Der Soziologe Pierre Bourdieu würde sagen, Räume reproduzieren soziale Ungleichheit. Wer Raum besitzt, benötigt weniger öffentliche Infrastruktur, andersrum genauso. Familien im Einfamilienhaus mit großem Garten sind nicht so sehr auf gute Spielplätze angewiesen. Doch wie sind Spielplätze überhaupt entstanden? Das will ich von Gabriela Burkhalter wissen. Ich erreiche sie im Videocall in Basel. Dort forscht sie zur Geschichte von Spielplätzen.
So ab 1860, 80 in den USA entstanden, auch in London. Das waren eigentlich so die Zentren der Industrialisierung. Und es entstand im Zusammenhang mit diesen neuen Klassen, mit der Arbeiterklasse und den Kindern, die auf der Straße waren und die auch unbeaufsichtigt waren. Das wurde auch teilweise als Bedrohung wahrgenommen. Und es war natürlich auch eine soziale Besorgnis der bürgerlichen Schichten.
Bei der Entwicklung von Spielplätzen ging es vor allem um eins, sagt Burkhalter.
Sie wollten auch die Kinder ein bisschen kontrollieren und disziplinieren und die auch ein bisschen von der Straße wegkriegen. Das hat eigentlich so stark diesen disziplinierenden Charakter gehabt.
Später, in den 1930er Jahren, setzte sich vor allem in Skandinavien die Idee durch, dass Kinder keine vorgefertigten Geräte brauchen, sondern eher Sand, Holz, Wasser und Natur. Also Materialien, aus denen sie selbst etwas machen können. Ab 1968 kam die Welle der Selbstermächtigung, des Do-it-yourself, der Abenteuerspielplätze. Bis in den 1980ern die großen Utopien bröckelten. Danach zog sich der Staat zunehmend zurück. Die Budgets schrumpften, die Städte mussten sparen. Und nach wie vor gilt, Spielplätze spiegeln wieder, wie eine Gesellschaft Kindheit definiert.
Also eigentlich geht auch die Idee, dass sie nicht an einem anderen Ort spielen sollen, sondern an diesem zugewiesenen Spielplatz.
Wie wichtig diese Orte für die gesamte Stadtgesellschaft sind, haben viele Eltern im März 2020 gemerkt, als während der Corona-Pandemie selbst Spielplätze dicht gemacht wurden. Es traf hauptsächlich Kinder aus armen Familien, jene, bei denen kein Trampolin im Garten steht, die kein eigenes Zimmer haben. Wenn Kommunen also Spielplätze abbauen, verkleinern oder übernormieren, trifft das nicht alle gleichermaßen.
Ja, ich denke, sie sind wichtiger denn je, weil in Städten ist da der Raum beschränkt. Also man kann nicht einfach überall spielen. Und da ist es besonders wichtig, dass Orte für Kinder reserviert sind.
Spielplätze als soziale Orte einer Stadt sind noch wichtiger geworden. Gerade in einer Zeit, in der vieles im Privaten verschwindet, Kinder an Bildschirmen hängen, statt sich zu bewegen und Menschen oft nur in ihrer sozialen Gruppe bleiben. Auf dem Spielplatz sollen sich alle treffen und alle teilhaben können.
Inklusion heißt eigentlich für alle, also für alle.
Das sagt Ulrich Paulich, ein international gefragter Spielplatzexperte, der sich selbst als Spielplatz-Nerd bezeichnet. Er ist Ingenieur und entwickelt seit über 40 Jahren Spielplätze und Spielräume. Paulich hat sich zur Aufgabe gemacht, Deutschlands Spielplätze inklusiv zu machen. Ich treffe ihn, natürlich, auf einem Spielplatz zum Interview.
Gerade hier, wo wir jetzt gerade stehen, in der Elberfelder Straße, Ecke Essener Straße in Berlin-Moabit, das wird natürlich ein sogenannter Kiez-Spielplatz. Das Leben findet hier auch draußen statt, weil so viel Gärten und Balkone gibt es hier nicht. Und so einen Spielplatz, den haben wir hier und der ist für alle. Das sind Oma und Opa mit ihren Enkelkindern, die mit dabei sind. Und es geht darum, dass man gemeinsam eine schöne Zeit verbringt auf dem Spielplatz. Und was kann es Schöneres geben, als wenn man abends nach Hause kommt und sagt, ich war mit Opa balancieren.
Dazu wurde erst vor wenigen Jahren von einer Gruppe von Fachleuten wie ihm die sogenannte Inklusionsmatrix entwickelt. Vor 2 Jahren kam zum ersten Mal eine Handhabe heraus, in der das Wissen über inklusive Spielplätze gesammelt wurde. Ein Startschuss. Und seitdem wird das Thema auf allen Ebenen mitdiskutiert. Ein Leitfaden also, an dem sich Kommunen orientieren können.
Und warum sind soziale Aspekte wichtig? Es hängt damit zusammen, weil ein Mensch, der eine Behinderung hat, hat oftmals auch eine Begleitperson. Also man wird es auch wieder per se nicht erleben, dass ein blinder Mensch alleine auf den Spielplatz geht. Der wird immer in Begleitung sein.
Lediglich rund jeder 5. Spielplatz weist inklusive Merkmale auf. Das besagt eine Studie von Aktion Mensch. Barrierefreie Zugänge, befahrbare Fallschutzböden oder spezielle Spielgeräte oder Ruhezonen. Andere Länder sind da schon weiter. In den USA müssen seit 2012 alle neuen öffentlichen Spielplätze per Gesetz barrierefrei gestaltet sein. Die Veteranenverbände setzen sich dort stark dafür ein.
Und wir wissen ja auch nicht, ob der Rollstuhlfahrer, ob das das Kind ist oder die Begleitperson ist, ob es der Vater oder die Mutter ist. Und der will ja trotzdem mit dabei sein. Er will ja auch mit seinen Kindern spielen.
In Deutschland, so erzählt es mir Ulrich Paulich, gilt die Stadt Nürnberg schon länger als Vorbild, was Inklusion auf Spielplätzen betrifft. Über 300 öffentliche Spielflächen zählt die Stadt. 5 sind bereits inklusiv. Barrierefreies Spielen hat bei Neubauten und Sanierungen Vorrang.
Gibt es so ein Symbolgerät, wo vielleicht dann Kommunen sagen, ach, jetzt haben wir hier was Inklusives gebaut?
Es kann niemals ein Symbolgerät geben, weil die Anlage muss inklusiv sein, nicht das Spielgerät. Es dürfen aber auch Geräte darauf stehen, die exklusiv für Menschen mit inklusivem Hintergrund nicht zu benutzen sind.
Wie würden Sie allgemein sagen, verhalten sich die Kosten von einem inklusiven Spielplatz zu einem nicht inklusiven Spielplatz?
Also das ist auch eine sehr, sehr gute Frage, weil die Nürnberger Erfahrungen haben gezeigt, dass der Kostensprung von nicht inklusiv zu inklusiv gar nicht so groß ist. Das sind ungefähr 5% mehr.
Gerade mal 5% höhere Kosten. Das klingt machbar. Und dennoch scheitern viele Spielplätze an der Finanzierung, schon ganz ohne Inklusion. In Baden-Baden zum Beispiel kann Bernd Angstenberger an eine mögliche Kostensteigerung gerade nicht denken. Der Spielplatzplaner beim Gartenamt musste nach einer Vorgabe aus dem Jahr 2025 6 Spielplätze schließen. Rund 10% der jährlichen Kosten sollten künftig eingespart werden. Konsolidierung ist angesagt, wie in vielen anderen Kommunen auch. Anhand einer Tabelle zeigt er mir, wie sich die Kosten für einen Spielplatz zusammensetzen.
Die Sicherheitskontrollen bei einem Spielplatz, die betragen so ganz grob 50% der Gesamtunterhaltskosten von einem Spielplatz.
Hier wäre großes Einsparungspotenzial.
Dann haben wir so Reparatur von Spielgeräten, das wäre das bei uns so plus minus 10%. Es gibt so die Betriebskosten, eigentlich nur Strom und Wasser. Und dann kommen natürlich Rasen, Mahdarbeiten, man muss irgendwie hacken, man muss die Fallschutzflächen freilegen, man muss Wegeflächen fegen, Laub machen, man muss wassergebundene Decken wieder, wenn der Gras reinwächst, solche Dinge sind so 15%. Baumkontrollen sind auch nochmal um die 10% oder Baumpflegemaßnahmen und Reinigungsarbeiten muss man natürlich auch machen. Und das wären auch noch so hier 15%.
Spiel- und Sportgeräte werden überall wöchentlich kontrolliert und das kostet. Die Stadt Heidelberg zahlt alleine für den großen Allerhopp-Spielplatz jährlich rund 120.000 Euro an Unterhalt. Den anfänglichen Vandalismus konnten nur ein Zaun und tägliche Schließzeiten stoppen.
Jetzt kommt leider die schlechte Nachricht des Tages. Am Ende ist Spielplatzbau immer auch eine Geldfrage.
Das weiß auch Pädagogikprofessor Rolf Schwarz. Kosten, die viele kleine Kommunen zusehends belasten. Und so wird oft bei den Kindern gespart. Der US-Nobelpreisträger James Heckman berechnet, dass jeder in Kinderförderung investierte Dollar sich langfristig 4- bis 16-fach auszahlt. In Infrastruktur für Familien zu investieren lohnt sich also. Doch die Lobby der Kinder ist klein im Politikgeschäft. Und so sind Spielplätze auch ein Gradmesser sozialer Prioritäten. Ebenso herausfordernd sind die Sicherheitsauflagen. Mitte der 70er erarbeiteten Hersteller, Pädagogen und Sicherheitsexperten die ersten 8 Seiten der ersten Sicherheitsnormen für Spielgeräte. Im Laufe der Jahre wuchs der TÜV-Katalog. Heute kommt die DIN 1176 auf stolze 116 Seiten.
Als Regelballast würde ich es nicht bezeichnen.
Das ist nochmal Bernd Angstenberger, dem als Spielplatzplaner in Baden-Baden das Geld fehlt.
Also ich finde es gut, dass es eine Norm, eine Regelung gibt. Ich finde die Fülle der Regelungen, was alles geregelt ist, die Detailtiefe, finde ich übertrieben. Für kleinere Kommunen ist es schon schwieriger. Da macht das häufig der Bauhofsleiter. Der hat vielleicht eine Gärtnermeisterausbildung oder vielleicht eine Tiefbaumeisterausbildung oder ist Techniker.
Viele Normen und kaum fachliche Kompetenz verlangen förmlich nach einfachen Lösungen. Doch Spielplätze dürfen nicht nur Alibi-Ersatz für fehlende soziale Gerechtigkeit sein. Kinder benötigen Freiräume, in denen sie sich selbstbestimmt beim Spielen entfalten können. Aus soziologischer Sicht sind Spielplätze dann sinnvoll, wenn sie inklusiv, vielfältig und auch wirklich für Kinder gemacht sind. Hannes vom Abenteuerspielplatz Kolle 37 in Berlin fasst es so zusammen.
Also ich bin hier im Prenzlauer Berg aufgewachsen, bin 76 geboren, also zur Wende so 13 gewesen. Und so die Zeit um die Wendejahre herum war der Prenzlauer Berg natürlich noch nicht so erschlossen, wie er jetzt ist. Und es gab die Mietshäuser, in denen man vorne im Vorderhaus wohnen konnte. Aber ab erstem Hinterhaus waren ganz viele Häuser leer und somit für uns als Kinder der Spielplatz schlechthin. Das hat natürlich so einen Platz wie den, den es jetzt hier gibt, gar nicht so nötig gemacht, weil wir halt unseren Freiraum, den gab es da sehr. Ja. Und in gewisser Weise erhält es ein Lebensgefühl aufrecht, was es mal gab. Ein Lebensgefühl der Freiheit, dass es hier einen Raum gibt, den man selber besetzen kann, den die Kinder mit Leben füllen können.
Für mich müsste die Vision darüber hinausgehen. Eine Stadt, in der Kinder nicht an den Rand gedrängt werden, sondern Teil des öffentlichen Raums sind. Bald will ich mit meinem Sohn bei uns ums Eck auf die temporäre Nachbarschaftsspielstraße gehen. Sie ist für Autos gesperrt und für alle Anwohner geöffnet. Also alle, wie Ulrich Paulich so inklusiv sagen würde. Raum soll ein Recht sein, nicht nur ein Privileg. Wir holen uns also die Stadt zurück. Denn der Spielplatz beginnt eigentlich direkt vor unserer Haustür. Und was wir dann dort machen? Auf jeden Fall was mit kalkuliertem Risiko.
Das Wissen. Abenteuer Spielplatz. Was Kinder brauchen und Erwachsene verhindern. Autor und Sprecher Christian Batzlen. Redaktion Vera Kern.
Wenn du dich für Erziehungsfragen interessierst, empfehle ich dir diese Folge von Das Wissen. Baby am Bildschirm, wie digitale Medien auf Kleinkinder wirken. Darin sprechen wir unter anderem darüber, weshalb das Motto Bildschirmfrei bis 3 von Fachleuten empfohlen wird. Zu hören ist es in ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt. Der Link steht in den Shownotes.
Das Wissen vom SWR. Links zu weiteren Informationen stehen in den Shownotes zu dieser Folge.